Ich habe schon einmal mit einer Restfetten, wie man so schön sagt, ein Fissrennen gewonnen.
Oh, echt?
Im Zillertal, ja. Und da habe ich, echt nur 2 Stunden geschlafen. Und ich habe mir dann gedacht, bist du deppert, bin ich genial? Und dann habe ich es selber noch einmal probiert und es ist komplett daneben gegangen.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Ja, wir sitzen heute einem Silbermedaillengewinner gegenüber von den Olympischen Spielen in Nagano. Er hat 7 Weltcupsiege errungen und, ich meine, er ist der sympathischste Skirennläufer aller Zeiten eigentlich.
Ja. Oh, das ist mir jetzt eine große Ehre da.
Ja, und wir
Schönen
sind bei
guten
einem
Morgen.
In Schlafen, grüß dich, Hans Knaus.
Servus, grüß dich.
Schön, dass du bei uns bist.
Freut mich voll, ich sehe da das Bier. Ein Bier in der Früh schaut nie.
Prost. Prost. Ein Bier vor 4 und der Tag gehört dir.
Jawohl, das ist der nächste Punkt. Das wollte ich unbedingt loswerden.
Mein lieber Hans, wir trinken da ein größeres Bier. Mm. Und du hast es ja geschafft, das ist ja quasi auch mein Lebensziel, von Gösserbier gesponsert zu werden.
Ja.
Wie hast du das geschafft?
Ja, das ist eigentlich eine Traumgeschichte. Also 1998 ist es gewesen. Haben wir sie zusammengesetzt, die Gösserleute und ich. Das war noch im Sommer, ja, also Sommer, Herbst 98. Als Kopfsponsorin Gösser auf meinen Kopf. Ich als Steirer und so ist ins Wirken, ja, das passt ganz gut. Und hab da Silbermedaille, wie du vorher gesagt hast, gewonnen gehabt bei den Olympischen Spielen und so. Und ja, dann war es soweit. Bin mit dem Gösser-Helm in die Saison gegangen und was war genau exakt in dem Winter Gwingi Kitzbühel, wo Gösser Hauptsponsor war.
Das
und irgendwie war das so die Grundlage für eine unglaublich lange Werbeverbindung, die es selten gibt im Sport. Also ich bin definitiv seit 1998 Werbetestimonial.
Stolzes.
Vom besten, größten Bier Österreich.
Auf das da, also stoßen wir gleich mal.
Ja, wir anstoßen, gell, Burschen,
man muss ja sagen, an dieser Stelle darf man ja auch sagen, dass Gösse ja auch ein Partner bei Frühstück mit Bier ist. Darum freut es uns umso mehr, dass wir die heute einladen haben dürfen.
Darum seid ihr auch gut drauf, ist zwar, gell?
Du sagst das. Du hast es gesagt, du hast dann Kitzbühel gewonnen, die Streifen. Ich meine, ist das eigentlich nur mehr wert gewesen als die Olympiamedaille für dich? Oder wie?
Ja, weit mehr.
Schau, oder?
Ja. Das muss man sich so vorstellen, für einen Skifahrer, wie es für mich war. Ich habe Franz Klammer in Kitzbühel Gwinger gesehen und Heli Höfliner war damals ganz knapp dran aus meiner Heimat. Und Sepp Walcher hat gewonnen, Schlattminger, und das war ein Lebensziel. Und du wachst auf und siehst das im Fernsehen. Jetzt denkst du als Kind, irgendwann, wenn ich groß bin, da möchte ich mal runterglühen, da will ich vorne dabei sein. Das ist so immer in meinem Kopf herumgegeistert. Und dann irgendwann kriegst du die Möglichkeit, dass du dort fährst, dann hast du eh einmal die Hosen gestrichen vorher am Anfang.
Und dann auch musst, sicher, oder?
Auch richtig. Und das ist das Interessante. Auf einmal irgendwann schaffst du es, gewinnst das Ding. Und es ist ein Kindheitstraum gewesen. Und der ist in Erfüllung gegangen. Im Vergleich dazu, Olympische Spiele, da war ich junger Bub, habe mir gedacht, da möchte ich auch dabei sein. Aber mir hat damals der Bezug vom Ort dazu gefällt. Mhm. Weil die waren ja alle 4 Jahre woanders. Und die Abfahrten hast du meistens nicht im Kopf gehabt und kennt. Mhm. Aber Kitzbühel, da habe ich jede Stelle irgendwo Mausefallen, Hausberg, alles schon vom Fernsehen gekannt. Und durch das ist das noch einmal intensiver für mich.
Mhm. Die hat sich dann das Jahr drauf, glaube ich, ordentlich zlegt da auf der Steff.
2009 ist es gewesen.
2 Jahre drauf oder so. Mhm. Wie war das dann für dich? Ist das dann so Hassliebe zur Strecke?
Ja. Da habe ich mir dann gedacht, du blödi Gams, du kleine, du verdammte, du.
Ja.
Da bist dann echt so, da hat einfach die Pisten mehr oder weniger gewonnen.
Das Kommando
da
übernommen.
Ja, richtig, ja. Und ich habe einfach im Bogen völlig überspannt damals. Ich war gesundheitlich nicht wirklich fit und so und habe geglaubt, ich musste jetzt da unbedingt mit aller Gewalt Bestzeit fahren. Und ich bin auch bis dort hin, wo ich gestürzt bin, bei der Seidelalm, absolut der Schnellste vom Tag gewesen. Und dann ist es gegangen, zack, bumm, und es hat schon geracht im Netz. Und angeblich gehört das einfach dazu, schaut es aus in so einer Karriere.
Mhm. Du bist ja gepusht worden, glaube ich, auch ein bisschen durch den Papa, durch den Onkel, durch die 5 Brüder, die alle auch im Skisport waren. Die
Geschwister, oder?
Durch die Geschwister.
Waren nicht alles Brüder, oder?
Nein, aber war das auch wegen so ein bisschen so ein Familienkampf oder so? Bist du auch ein bisschen angestachelt worden, auch durch die Motivation von der Familie
beim Skisport? Das muss ich jetzt klarstellen. Es ist ja so, meine Eltern leben leider nicht mehr. Also Mein Vater ist 2014 gestorben mit 90 Jahren und meine Mutter eben 2019, ist aber auch fast 90 Jahre alt geworden. Und bei meinem Vater war es auch so, der hat mit 19 damals 1943 einrücken müssen in den Krieg, war vorher ein begeisterter, begnadeter Skifahrer und hat so diese Hobbyrennen da bei uns herum alle gewonnen. Mhm. Bauernbub von der Planei runter und dann war er 12 Jahre in Sibirien in Gefangenschaft. Und wie er heimgekommen ist, mit 31, war es zu spät fürs Skifahren. Und vor allem war dann eins angesagt, arbeiten daheim. Mhm. Und ja, ist eine beinharte Zeit. Ich meine, wenn man da zurückdenkt, 12 Jahre weg in der schönsten Zeit des Lebens.
Wahnsinn.
Und den hat Skifahren halt immer voll getaugt. Und wir waren 6 Kinder, also meine Schwester ist genau in der Mitte drin. Mhm. Leider ist ein Bruder von mir 1985 verunglückt unter Lawine. Und alle waren wir eigentlich super Skifahrer. Und der Vater hat uns nie zu irgendwas gedrängt. Der war Liftwart und wir sind da oben einfach herumgekugelt auf der Planei. Und das war die Freiheit des Lebens, kann ich nur sagen. Ein Traum. Und irgendwie durch den WSV Schladming, Wintersportverein, sind wir einfach zum Training extrem früh gekommen. Und ich als Jüngster habe natürlich den Vorteil gehabt, dass mir die Eltern Brüder da echt mitgeschliffen haben. Gell? Mhm. Und das war eigentlich so das Erfolgsrezept. Und das aber alle nur mit voller Freude und einfach völliger Überzeugung, dass man das dann, was uns Spaß macht.
Aber das heißt, du hast da schon von den älteren Brüdern auch viel gelernt dann, oder? Die haben dann schon quasi, du hast da schon kopieren können, das, was sie mühsam erarbeitet haben, hast du quasi schnell als Junge kopiert und bist deswegen gleich viel besser geworden.
Du sagst es, genau so war das. Also das war im Nachhinein wirklich mein Glück. Dann hat es der Bernie geschafft in den ÖSV rein und hab dann gesehen, wie das bei ihm verlaufen ist. Der ist leider dann unglaublich krank geworden, hat ein Jahr so Gelenksentzündungen gehabt, ist aus dem ÖSV rausgeflogen damals und hat damals sein Auto verkauft und ist mit dem letzten Schilling nach Amerika geflogen und hat da drüben eine wahnsinnig erfolgreiche Profi-Skikarriere gehabt, hat 6 Weltmeistertitel eingefahren, hat Gott sei Dank dann ein bisschen Geld verdient drüben und dann habe ich gesehen, okay, was er kann, das kann ich auch, aber ich will im Weltcup bleiben. Und ja, es ist einfach ein Glück, wenn du der Jüngere bist und du siehst schon, halt, hat er vielleicht einen Fehler gemacht oder er gibt dir Tipps. Du magst den Fehler dann vielleicht nur einmal oder vielleicht gar nicht und so kommst du halt doch eher weiter.
Mhm. Du hast gesagt, das war ein Spaßgeschehen, also du hast das gemacht, was dir Spaß macht.
Ja.
Das heißt, du hast nicht das Gefühl gehabt, du musst auf was verzichten, für das viele Training. Und
nein, überhaupt nicht.
Gar nicht.
Also okay, ich war ja ein fauler Hund. Das ist echt voll arg. Ich bin einfach nur leidenschaftlich gern Ski gefahren. Den ganzen Winter auf 2 Brettern unterwegs. Aber im Sommer, dass ich jetzt großartig da jetzt schon trainiert hätte, als junger Bursch oder wer dahinter gewesen war mit dem Verein, haben wir ein bisschen trainiert, okay. Aber ich war hier da auf einer Alm oben und dort bin ich sowieso in die Berge herumgerannt und durch das war ich halbwegs fit, gell, beim Berggehen, beim Radlfahren, das hat mir Spaß gemacht. Aber das war überhaupt noch nicht so gezielt, wie es heutzutage schon ist bei den Kindern. Aber dadurch ist immer eigentlich der eigene Antrieb so extrem stark da gewesen. Von mir aus wollte ich das Ganze. Mhm. Weil bei mir haben die Eltern oft gar nicht gewusst, ich bin zu irgendeinem Kinderschülerrennen gefahren. Und wenn ich heimgekommen bin, haben sie gefragt, ja, wo bist du gewesen heute mit dem Verein? Ich habe gesagt, ja, dort und da. Aha, ja, wie ist der gegangen? Also, ich habe gewonnen. Dann haben sie gesagt, ah, ja, super, gratuliere. Und wenn ich dreimal hintereinander auf die Backen gefallen bin, hat auch keiner geschimpft. Dann haben sie gesagt, ja, das wird schon wieder. Ey, voll entspannt.
Stark, stark. Das heißt, du hast damals auch trotzdem der Jugend genossen, du hast da ein bisschen gefeiert, Wahnsinn. Du hast da Spaß gehabt. Also du warst eher so, man merkt so, du bist da so ein sympathischer, geselliger Typ. Ganz ein anderer Typ als eigentlich zum Beispiel jetzt der Hermann Mayer, würde man sich vorstellen, oder?
Ich meine, das war mir dann eh gleich auf den Kopf gefallen, weil ich habe schon gewusst, ich war ja mit 14, ohne dass ich Skihauptschule gegangen bin oder so, habe ich die internationalen Schülerrennen alle gewonnen, weltweit. Da war ich wirklich in meinem Jahr lang, glaube ich, der Beste. Gell? Mhm. Und ich habe gewusst, ich habe mega viel Talent. Und dann habe ich mich natürlich aufs Talent verlassen. Ich bin fortgegangen, bin um die Häuser gezogen und habe aber Gott sei Dank keine Jugend gehabt. Das ist das Schöne. Ich habe Erfolg gehabt in meinem Sport, was ich wollte. Und habe aber trotzdem dieses süße Leben daheim irgendwo auch noch mitgekriegt, mit meinen Freunden einmal durchmachen an der Nacht und Halligalli und war dann bis, sage ich, 1920 eigentlich eine Vollpfeifen, was das betrifft, von der Einstellung her. Ich habe zwar dort schon fleißig trainiert, aber eigentlich habe ich gemerkt, dass ein Kämmer, Lasse, tschüss, Kieti, Landry, Amut, dann habe ich geschaut, verdammt, die sind der gleiche Jahrgang wie ich. Die waren im Weltcup, die haben Bunger und ich war nirgends, weil ich einfach nicht konsequent war. Und dann habe ich den Schalter umgelegt und richtig fleißig trainieren angefangen.
Das heißt, warst du eher so ein bisschen wie der Bodi Miller, der österreichische?
Ja, und dann hat mich natürlich der österreichische Skiverband auch so geformt, dass ich nicht mehr Bodi Miller-like am Weg war, sondern die Erfolgsspur eingeschlagen
habe. Ich habe in der Vorbereitung irgendwo gelesen, du liebst Pünktlichkeit. Hat da dann quasi auch der Skisport so diese Regeln eingepfleut? Ja. Vorher der Halligalli Hans und dann nachher der Hundertstel Hans, der Seriöse, oder?
Ja, es ist ja so, pünktlich war ich vorher schon, weil mich das immer voll anzipft hat, früher, wenn ich auf irgendwen warten habe müssen. Da hat es kein Handy nicht gegeben, wenn wir nach Hinterdux auf einen Kurs gefahren sind und du hast ausgemacht, um 5 Uhr am Nachmittag trifft man sich auf der Tankstelle und ich war halt immer der mitfahren hat können irgendwo, weil ich noch kein Auto gehabt habe oder so und wenn ich da eine Stunde warten habe müssen, dann haut es mir so anzipft. Und seitdem ist Pünktlichkeit für mich wichtig im Leben. Und ich bin also ein bisschen eine Mischung aus einerseits echt ein voll lockerer Hund und einerseits aber noch schon wieder eine gewisse Konsequenz dahinter, weil ich da erfolgreich sein will im Leben. Das war nicht nur beim Skifahren, auch nachher dann. So, dass man, eigentlich denke ich mir hier sogar oft einmal, hey, nimm's locker, wenn's geht, geht's. Und trotzdem bockt mich dann wieder mal irgendwo der Ehrgeiz.
Du bist ja da mit so Granden gefahren, wir haben es eh angesprochen, Bodi Miller, Hermann Mayer. Du hast da den Super-G-Silberne gewonnen bei dem Anrennen, wo der Hermann Mayer nach Nagano ist er gestürzt zuerst und dann hat er legendär dort gewonnen.
Ja, unglaublich.
Hast du das damals schon so selber reflektiert, mit was für einer Generation von Leuten du da unterwegs bist? Oder?
Ich habe damals schon gemerkt, dass das Team jetzt gerade so Anlauf nimmt und so extrem stark wird, weil vor Hermann Mayer oder wie der gekommen ist, vorher war eigentlich Schifferandi, der Strobel, Peppi, die Strobel, der Fritz, Ortlieb, Trinkl, der Hannes zum Beispiel. Und da war ein Partie benannt, wir waren einfach extrem stark. Und dann ist der Eberhard da wieder dazugekommen, nach seinem Wahnsinnstief. Das war ja unglaublich, wie sich der da rausgezogen hat. Und jetzt muss man schon sagen, Hermann Mayer ist damals aus dem Nichts gekommen und hat die Latte einfach so dermaßen hoch aufgelegt und alles haben wir drüber gekupft. Und er halt noch höher.
Ja.
Und das war im Nachhinein gesehen eine knallharte Zeit. Es ist damals nicht nur lustig gewesen, aber unglaublich erfolgreich.
Und da hast du ja dann den Spitznamen Hundertstel Hans gekriegt. Da warst du ja hin und wieder mal auf 200stel genau am Platz hinten. Hast du einmal die dritte Medaille verpasst um 200stel. Wie ist das? Beißt man sich da im Arsch und sagt man, jetzt muss ich nur mehr Gas geben? Oder sagt man, okay, ich habe mein Bestes gegeben, die 200stel, das war jetzt einfach ein Pech?
Das stimmt. Ein Jahr nach Nagano eben war wieder Hermann Mayer Weltmeister in Well, Biberkrieg. Und Lasse, tschüss und er, die waren zeitgleich am ersten Platz. Und ich war eine Hundertstel dahinter und habe Bronzemedaille gewonnen.
Oh, das eine.
Ist heute noch ein Rekord. Ja. Und ein paar Jahre später war dann Bodi Miller Erster im Riesentaler von St. Moritz und ich war Zweiter mit 300stel Rückstand. Habe aber im ersten Durchgang noch geführt, ganz klar. Bis das dann gebrochen und ist halt nicht mehr gegangen. Und daher der Spitzname damals Hundertstel Hansi. Und ich bin heute im Nachhinein gesehen stolz, dass ich daran nicht zerbrochen bin. Menschlich und auch sportlich. Ich habe weitergekämpft und war trotzdem noch erfolgreich, weil es hat Beispiele im Sport gegeben, die so knapp gescheitert sind, weil im Grunde hat ja alles passt. Das Material hat passt, meine Psyche hat passt, die Physis hat passt, alles, die Technik, alles. Wenn du um ein Hundertstel nicht Weltmeister wirst, dann war es einfach irgendwo vielleicht ein Pech. Aber ich habe in meinem restlichen Leben jetzt schon so viel Glück gehabt, das ist mir schon zigmal zurückgekommen und ich bin menschlich, glaube ich, gewachsen damit.
Ja, es ist immer für einen Sportler, der natürlich das höchstes Ziel hat, da die Goldmedaille schon schwierig vor, dass man da standhaft bleibt und sagt so, ich zerbrich jetzt da nicht an dieser einen Hundertstel.
Ich sage eigentlich, du kannst einen Vogel kriegen, wenn du im Ziel stehst und original um eine Hundertstel Weltmeister wirst. Da reicht es da so brutal, das kann man gar nicht beschreiben. Ich weiß noch, ich bin damals in dieses Luxushotel reingegangen in mein Zimmer, wie ich das erste Mal allein war. Ich habe den Helm in die Ecken gewichst, den Rennanzug angezogen und ich war selten grantig. Mhm. Aber ich habe mir damals gedacht, so, Herz, du Nachkastel, jetzt musst du dran glauben, jetzt zerlege ich dich. Ich habe dann einmal draufgehauen und habe mir gedacht, naja, Nobelhotel, das kannst du jetzt auch schon gar nicht bringen.
Die Nummer. Der ist der Rockstar.
Und da muss ich dann schon sagen, an dem Tag war ich noch wahnsinnig froh, dass Gösser Bier mein Hauptsponsor war. Weil es hat ein paar frische Fässer in Österreich aus in Welt gegeben und somit war das Problemchen von Hundertstel schon relativ schnell wieder weg.
Ganz stark. Ganz stark. Du hast sozusagen
Prost auf den Stoßmaß.
Tschüssi.
Prost.
Du hast dann auch eine andere, sage ich, sehr zahre Phase gehabt. Du wurdest des Dopings angeklagt. Das war dann sozusagen ein Nahrungsergänzungsmittel, das du genommen hast, das, wo du nicht gewusst hast, dass das gewisse Inhaltsstoffe hat, was dann zum Doping geführt hat.
Richtig.
Das ist ja auch, und da warst du, glaube ich, gerade wieder ziemlich am Zenit. Also ich kann mich so erinnern, da warst du gerade wieder, du hast eigentlich
super drauf. Es ist einfach alles traumhaft gelaufen. Ich bin damals auf Fischerski umgestiegen, wo ich heute noch bin. Das ist heute noch meine Familie, was Ski betrifft. Und es war einfach alles perfekt angerichtet und ich habe die Zusatzernährung ja 5 Jahre lang schon genommen. Und das war ein Vitaminpräparat und diese Charge war damals verunreinigt.
Von einem amerikanischen Hersteller,
richtig. Gell? Und das hat mich also unglaublich aus der Bahn geworfen. Und ich war ja ganz klar positiv beim Test, alles. Das haben wir ja nie bestritten. Aber wir haben draufkommen müssen, woher das ist. Und das war Gott sei Dank nach 3 Tagen. Ich habe unter rechtlicher Aufsicht damals meine Zusatzernährung abgegeben, das Vitaminpräparat und allen. Und dann haben sie gesagt, dass das verunreinigt ist. Und das Arge war, ich bin ja der Vorsätzlichkeit von der FIS und vom KAS sofort einmal freigesprochen worden. Mhm. Aber die Sperre, da war ich leider aus Österreich am falschen Platz. Die haben es so richtig ausgeholt und richtig reingehauen. Die haben ein Exempel statuiert und da habe ich hingehalten. 18 Monate Sperre, ich war damals 33 Jahre alt. Und das Arge ist, du hast einfach die Zeit als Athlet nicht, dass du das bekämpfst bei Gericht. Ich habe es ja bekämpft dann. Und das Arge ist, ich habe dann aufgehört und es hat unglaublich geschmerzt. Ich kann es euch sagen, das hat unglaublich geschmerzt. Vor allem, ich war immer für einen sauberen Sport, ich war da irgendwo, der Sunnyboy, haben sie gesagt, und hin und her, und plötzlich trittst genau du mit so einem Urteil ab. Und das hat mich einmal so 1-2 Jahre unglaublichst beschäftigt. Also wenn ich damals nicht meine Familie schon gehabt hätte, meine junge, kleine Familie, ich hätte es, glaube ich, nicht erpackt.
Da fragst du dich, warum passiert
nur,
das, oder?
Da fragst du dich nur, warum. Aber ich habe auch eins geschafft. Wie ich aufgehört habe, dann bin ich nach Amerika geflogen, habe mir einen Anwalt gesucht und habe diese amerikanische Firma drüben verklagt. Und das hat 3,5 Jahre gedauert. Und über die 3,5 Jahre müsste ich normal ein Buch schreiben. Ich bin da immer hin und her geflogen und habe es geschafft. Nach 3,5 Jahren habe ich in einem außergerichtlichen Vergleich gegen diese Firma gewonnen. Und das haben ganz wenige Athleten in der Welt geschafft. Also ich habe es wirklich beweisen können, dass ich nichts dafür können habe.
Da hast du dann hoffentlich auch genug Entschädigung gekriegt für diese ganze Zeit und für das Ende der Saison oder Ende der Karriere.
Ich habe so 1 bis 2 Saisonen damals entschädigt gekriegt und das ist mir absolut zugestanden. Das war so eine Art Schmerzensgeld. Mhm. Es ist mir da aber nicht nur ums Geld gegangen. Das war für mich so
dass so ich ein Bereinigen des Namens auch, oder?
Ja, genau. Mhm. Ich habe das Buch zugemacht von dem Thema und ist seitdem geschlossen und fertig. Und es ist, klingt ganz komisch, aber meine Mutter hat damals zu mir gesagt, wie ich heimgekommen bin, wie das alles so richtig am Dampfen war, hat sie gesagt, Bub, wer weiß, für was gut ist.
Mhm. Und es war für was
und
gut.
Und ich sage euch, sie hat geschimpft wie ein Rauschpotz, sie hat gesagt, wenn der Schmarrn auch noch für irgendwas gut ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Mhm. Ich habe es damals nicht verstanden. Heute, 16 Jahre danach, kann ich euch nur sagen, es war für was gut. Ich habe menschlich dazugelernt, ich war vielleicht der Typ, der das zu locker genommen hat, in gewisser Weise, alles rundum und dumm und so. Und dort habe ich schon eine gewisse Konsequenz aufgebaut, von der ich heute noch zähle. Also, es war fürs Leben gesehen, für mich als Mensch, zwar eine riesen Herausforderung, aber ich bin nicht zerbrochen, sondern gewachsen dabei.
Und man sagt ja, wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich die andere. So und bei dir hat sich dann eine andere geöffnet, nämlich der ORF. Als Co-Kommentator ist er dann relativ schnell auf dich zugekommen. Das ist ja quasi Traum. Auch für jeden Skifahrer irgendwie, oder für jeden extrovertierten Skifahrer ja. irgendwie ein Traum, wenn man dann als Co-Kommentator anfangen
ja,
kann.
Das,
wie ist das gekommen?
Ich hätte mir das nie erträumt, vor allem mit meinem Abgang von dem Ganzen, aber damals war es so, Elmar Hober also war ein beinharter Hund als Fernsehchef und die haben damals das voll mitverfolgt, von der ersten Minuten weg, meinen ganzen Ausstieg aus dem Skirennsport und die haben gesagt, denen ist Unrecht getan worden und hab damals die Chance von einer gekriegt. Die wollten mir, die haben immer gewusst, wenn ich mal aufhöre Skifahren, dann hätten sie mich gern. Das habe aber ich nicht gewusst. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und darum war das für mich dann, ich vergiss den Anruf nie, wie es geheißen hat, ja, wie schaut's aus? Der Armin Assinger hat durch die Millionen schon immer weniger Zeit, ob ich Kamera fahren will und ein paar Rennen kommentieren will. Und ich habe gesagt, ja, probieren wir es halt einmal. Ich habe gesagt, ja. Ich habe nämlich überhaupt nicht mehr damit gerechnet im Kopf, gell, dass das so kommen wird. Und das war natürlich ein unglaublich schöner Moment. Und im Zuge von dem habe ich einen der schönsten Momente in meinem ganzen Leben als Skirennfahrer erfahren dürfen. Das war nämlich, wenn jetzt denk mal zurück, jetzt trittst du ab quasi mit einem positiven Dopingtest, bist weg aus dem Geschehen, hast einen Haufen Freund auf der Skipiste gehabt, die eigentlich deine Konkurrenten waren. Mhm. Und dann kommst du zurück als Skiexperte auf die Piste. Und ich habe echt gemischte Gefühle gehabt, weil ich gewusst habe, wie nehmen die Trainer, die du dein Leben lang kennst, auf andere Nationen, die ganzen Athleten, wie nehmen die dich auf? Mhm. Und ich vergiss den Tag nie wieder im Leben, wie ich in Sölden runtergerutscht bin. Die sind aus der Bindung gestiegen, sind umgegangen, haben einen Handschuh rausgezogen, jeder. Und hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, mega, dass du wieder mit dabei bist. Schön. Und ich schwör's euch, wir sind damals echt die Tränen runtergegangen. Ja. So eine Freude habe ich gehabt. Dass ich nämlich aus meinem engsten Kreis dort verleiht, die wirklich schimpfen hätten können, die Anerkennung gekriegt habe. Mhm. Und da habe ich gewusst, es war vielleicht echt was wert, dass ich die letzten 20 Jahre in der Früh gesagt habe, hey, servus, habe die Ehre, guten Morgen und hin und her, dass man einfach einen gewissen Umgang hat im Leben. Mhm. Und dort habe ich das mit Anschlag zurückgekriegt. War ein geiler Tag.
Boah, sehr schön.
Voll schön.
Ja.
Wow. Wie ist denn das
Kriegerkanzler?
Ja. Ja. Ja.
Wie ist denn das generell so auf Skizirkus zu sein? Ist das so eine familiär große,
ja.
mit wem hast du dich da am besten verstanden? Gibt es da dieselben Pappenheimer, mit denen es dann immer ein bisschen zu lang wird vielleicht aber, sogar?
Aber größer gegangen
oder,
bist du?
Oder
ja, sicher. Das so? Und mit wem hast du dich gar nicht verstanden?
Ja. Ach, gar nicht verstanden, das hat es bei mir so gut wie gar nicht gegeben, weil ich bin einer, wenn mich wer nicht interessiert hat, bist du halt nicht hingegangen, fertig. Mhm. Aber es waren da schon so von Nachwuchsgrade auf, da hast du deine Leute gehabt, mit denen es einfach lustig war. Da sind nicht viel überblieben. An Eberhard, da kenne ich wirklich von Schülerzeiten bis auf zum Weltcup. Der ist zwar 2 Jahre älter wie ich, aber den habe ich eigentlich immer angekommen und bewundert, wie er das umsetzt und macht. Und den mag ich auch so. Das ist ein ganz direkter Typ, der setzt sich her und sagt, was er für dich hält. Oder umgekehrt, verkauft ist. Und das war immer super. Und ein Trinkl-Hannes, wenn ich nur dran denke, der hat mich oft mitgenommen auf Kurs, wo er schon Auto gehabt hat und ich noch nicht. Und in gewisser Weise schon aufgeschaut auf die Einfachheit, wie er das betrieben hat. Einfach ein kerniger Bursche und ein Schmalz der Bursche. Und da sind schon einige Typen, Strobi Peppiler war lang Zimmerkollege oder Meier Christian, wir haben einfach so viel Gaudi gehabt und vieles erlebt. Und was man schon auch taugt, ein Lasse, tschüss, Kirtil André Amott, das sind heute noch, die triff ich vielleicht einmal im Winter irgendwo in Norwegen bei Skirennen und so und wir stehen eine halbe Stunde, plaudern nur und freuen uns, wenn wir uns sehen. Und das ist das Schöne, dass du einfach international viel Bekannte hast. Oder ein Darren Ralphs von Amerika drüben, der sogar einmal schon bei mir da war, im Sommer daheim, wir waren einmal bei ihm drüben, wo ich einfach sage, das waren zwar Konkurrenten, aber so lässige Typen. Und irgendwo ist man gleich gestrickt, das merkt man.
Man hat eine gemeinsame Leidenschaft,
ja,
gell?
So ist es.
Das macht
es
aus.
Ja.
Was mich da noch interessiert ist, Skifahren ist ja oft verbunden mit Verletzungen. Du hast da immer wieder einige schwere Verletzungen gehabt, hast da mal eine Zeit lang ein Tief gehabt, wo es durch eine Verletzung lang wieder braucht hast, um auf die Weltspitze aufzuschließen. Wie motiviert man sich da, wenn man sagt, jetzt merkt man schon, man ist ein Jahr oder zwei eigentlich fast weg vom Schuss,
Ja. Wenn
man durch die Verletzung nicht wieder zurückkommt. Wie motiviert man sich da, dass man nicht den Hut wirft und sagt, jetzt lass es bleiben, sondern ich kämpfe mich wieder auf?
Ich habe ein Riesenglück gehabt. Das war wirklich nur das eine Mal, wo wir jetzt schon geredet haben vorher, wo es mein Kitzbühel einmal zerlegt hat.
Im Knie, glaube ich.
Ja, da habe ich dann zu früh angefangen, das Trainieren und dadurch habe ich dann noch eine Kniegelenksinfektion gekriegt und war 8 Monate weg aus dem Geschehen. Und zart. Das ist richtig zart und ich habe es Gott sei Dank nur einmal so heftig erlebt. Gell? Wenn ich mir heute so junge Dirndln anschaue, die schon 3 Kreuzbandrisse haben oder Stefan Brennsteiner, 4-mal das Knie kaputt gehabt, bevor er also da das erste Mal dann am Podium steht. Mhm. Und da ziehe ich echt den Hut davor. Ich weiß es nicht, ob ich so ein harter Hund gewesen war, dass ich das so oft durchgestanden hätte. Aber eines ist gewiss, in der Zeit, wo du daheim sitzt, da schert sich eigentlich ja ein paar engste Kreise um dich, aber du hast nicht die Aufmerksamkeit. Du packst das fast irgendwann einmal im Leben. Du weißt, auf wen kannst du zahlen. Das war bei mir so. Damals hat die Mannschaft alles gewonnen, gell? Von einem Sieg zum anderen gefahren. Jetzt warst du sowieso schon nicht der Seriensieger und der Überflieger, dann tust du dir noch weh und sitzt daheim. Es grad kein Hahn nach dir. Und du hast nur noch dein engstes Umfeld, mit dem du arbeitest. Und das ist gut zwischendurch, dass man mit dir wieder mal intensiver zusammenarbeitet. Und so mit dem Ziel vor Augen, dass du irgendwann wieder ganz oben stehst, habe ich es dann auch geschafft. Und das ist egal, was du machst im Leben, du packst immer ein Ziel vor Augen. Kurzfristig und aber auch langfristig. Und das war einfach bei mir wieder, ich will wieder ganz, ganz oben sein, oben stehen. Und ich habe es dann geschafft, ich bin in Adelboden beim schwierigsten Riesentallauf ganz oben gestanden dann.
Wie ist da die Rolle des ÖSVs auch, also wenn du sagst, kein Hahn kräht nach dir? Eigentlich sollte ja auch gerade in solche Momente dann auch der Verein und auch die Organisation da dahinter sein. Waren die da für dich? Oder sagst, eigentlich muss ich da schon auch sagen, die haben auch nicht nach mir gekräht?
Gott sei Dank haben die schon auf mich geschaut. Weil das muss ich jetzt schon sagen, der Kandi-Trainer hat immer wieder angerufen, der Physiotherapeut, was machst du, wie geht's und hin und her. Aber wir sind halt damals, schau, der ÖSV zieht vorn, rennen zu einem anderen, du bist verletzt daheim, du musst da parallel irgendwie ein Team aufbauen, wenn du verletzt bist. Und das habe ich halt damals gemacht. Und ich glaube, dass es aber mittlerweile noch besser organisiert ist vom ÖSV, dass du dann auch in verletzten Phasen besser betreut bist vom ÖSV. Aber trotzdem, du willst ja mit denen mit unterwegs sein. Mhm. Bist nicht dabei, ganz einfach. Und das ist eine schmerzliche Zeit, aber anscheinend hat noch jeder mal irgendwo da durch müssen. Und ist auch irgendwo ein Kapitel im Leben anscheinend, das ein bisschen dazugehört.
Jetzt warst du ja jahrelang, bist noch quasi auf der anderen Seite, also auf der Seite des Kommentierens und des Zuschauens, des professionell Zuschauens. Wie liegt dir das, wie taugt dir das, wie taugt dir das auch mit Oliver Bolzen? Man hat ja das Gefühl, es hat richtig gute Freunde, oder?
Also ja, so ist es. Also ich habe ein Riesenglück mit den Leuten, die ich zusammenarbeiten darf beim ORF. Also Thomas König mache ich einige Rennen und mit Oliver Bolzer von Anfang an eigentlich die meisten Rennen gemacht und wir sind wirklich dicke Freunde geworden in dem Ganzen. Und auf den kann ich mich verlassen. Und es ist ja so, dass man halt zwischen die Rennen, du reist herum, verbringst viel Zeit miteinander und mir war das immer wichtig, dass ich da eine Garde dabei habe. Nur das macht mein Leben aus bei der Arbeit, dass das geschmeidig dahin geht. Dann fühlt sich Arbeit nicht wie Arbeit an, sondern eigentlich einfach Spaß. Und Oliver Bolzer hat mir am meisten geholfen, ganz, ganz ehrlich gesagt, so beim Beginn vom Kommentieren und allem. Und es ist eine riesen Herausforderung und für mich wichtig, ich habe das Glück, dass ich den ganzen Skizirkus, wie man da immer sagt, auch von der anderen Seite jetzt einmal im Auge habe, gell? Und da merke ich schon, dass viele Athletinnen und Athleten oft gar nicht kapieren, warum sie ihr Geld verdienen. Das heißt, die sind vielleicht schon erfolgreich, aber der Grund, warum du Geld verdienst, das hat schon mit dem zu tun, dass viele Leute zuschauen, Fans dabei sind, vielleicht dann Ski kaufen und hin und her. Es hat was mit Kommunikation zu tun. Und es ist nicht nur schnell runterwedeln über den Berg wichtig, sondern es gehört mehr dazu. Und ein paar Athleten kapieren das und ein paar nicht, habe ich das Gefühl.
Mhm. Mit dem Oliver Bolzer, dem folge ich auch auf Instagram, da sehe ich euch immer wieder, wenn es irgendeinen Spaß macht. Der verfolgt euch ja immer wieder mit der Kamera. Die finde ich nicht auf Instagram und auf Facebook. Die sozialen Medien, ist das nichts für dich? Sagst du, nein, das sollte der Oliver machen?
So ist es, ja. Also ich bin gern im Winter mit dem Oliver auf Instagram und dort und da unterwegs, auf seiner Seite, wo wir oft einmal gackeln, weil wir einfach viel Zeit verbringen im Winter. Aber ich selber, ich war knapp dran, da habe ich mir gedacht, na, soll ich das jetzt auch tun oder nicht? Aber ich glaube, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Mich freut das nicht. Ja. Es ist ja so, dass ich schon froh bin, wenn ich auf mein Handy die ganzen SMS und WhatsApp-Nachrichten im Griff habe. Ich bin verdammt normal richtig Oldstyle,
was ich das betrifft. Ich verstehe wirklich. Also ich kann es gut nachvollziehen. Ja. Und
Mir ist das, die Arbeit ist mir lästig. Ja. Dabei war ich ja eh ein Typ, der gerne oft einmal alles ausgeschreit hat, gell? Und die Leute teilhaben, lasst am Erfolg oder am irgendein Erlebnis. Aber dann denke ich mir wieder, nur weil ich jetzt auf den Berg aufgekraxelt bin und da oben runterschaue, das taugt halt mir gerade. Warum soll ich das Millionen von anderen Leuten taugen? Mhm. Aber es gibt anscheinend Füße, die sich halt voll reinziehen.
Das unterschätzt man selber.
Ich weiß es, ja.
Weil du vorher gesagt hast, es ist nicht nur das schnelle Abwedeln wichtig, sondern auch die Kommunikation. Was würdest du denn da so aufstrebende Sportler mitgeben? Auf was müssen sie da schauen? Dass sie es irgendwie selber vermarkten oder was meinst du da genau?
Dass du einfach du selber bleibst in den ganzen Radl und nicht der Pressesprecher sagt, wie es dich verhalten sollst oder was du zum Sagen hast. Wenn du heute das Gefühl hast, du musst einmal richtig schimpfen, dann schimpf. Du musst nur ehrlich sein. Mhm. Und sagen wir uns da ehrlich, du kannst sogar ein spinnerter Hund sein, wenn du ehrlich bist, mengen dir die Leute trotzdem.
Wenn es echt ist.
So ist es. Es muss nur echt sein. Mhm. Und das ist mir so verdammt wichtig, gell? Und es wird nicht jeder irgendwie der volle Künstler sein hinterm Mikro und dort ein lässiges Sprüch rausklopfen. Muss auch nicht sein. Du musst nur du selber sein. Und das ist mir wahnsinnig wichtig und das hat auch mit der menschlichen, sportlichen und menschlichen Entwicklung zu tun bei den Athletinnen und Athleten. Und da fällt mir auf, wenn es dann einmal klack gegangen ist und die haben das Selbstvertrauen, dass sie Rennen gewinnen, dann sind sie meistens auch im Argumentieren anders. Und darum, es gehört das Gesamtauftreten eines Athleten irgendwo ins Paket geschult. Nicht nur, dass ich sportlich besser werde. Mhm. Du musst ja fürs Leben was lernen.
Mhm. Ja, lernt man das irgendwie? Also gibt es da eigene Kurse im ÖSV, wo man wirklich an das Mentale geht? Oder hast du das selber alles
beigebracht? Ich kann nur sagen, bei uns hätten sie es auch mal probiert mit so einem Gehirnwindungsinstallateur.
Ich sage euch also noch. Du weißt von dem nicht so viel?
Nein, in der Gruppe geht's nicht. Das muss auch jeder Einzelne finden. Da hat vielleicht sein Verwandten oder einen Freund, der mit denen gut reden kann. Ich vielleicht ein paar drei Bier mit irgendwen einmal, wo man da an vier gekommen ist. Verdammt, der hat aber völlig recht, gell, der sieht das genau richtig. Der andere geht zu einem Psychologen eben. Ich habe einmal mit so einem Sportpsychologen geredet und habe gemerkt, der ist nur Sportpsychologe geworden, weil er selber nicht der Blasen hat, die ganze Geschichte.
So ist doch meistens bei dir. Oder Unternehmensberater hast du ja auch. Ja. Selber kein Unternehmen auf drei Quellen.
Richtig, die wissen, wie es nicht geht. Und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich ist ja Skifahren nur ein Teil meines Lebens und ich will ja was fürs Leben lernen. Daraus genauso. Jetzt kann man sagen, der Knaus ist ein fester Trottel, hätte er einen gescheiten Gehirnwindungsinstallateur gefunden, hätte er dreimal so viel Rennen gewonnen. Das kann schon sein. Aber was fange ich damit an auf mein Leben gesehen? Jetzt bin ich 50, mit einem gewissen Abstand kann ich euch nur sagen, lieber habe ich 7 Siege, ein paar richtig geile Klassiker und ich habe mich selber entwickelt als Mensch. Das ist mir wichtiger.
Und du hast auch gelernt, dass ein Bier immer was Gutes ist. Deshalb so kommt ist hier der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Gott sei Dank.
Prost. Der Frühstück mit Bier Bierwagen, Hans, der liefert uns frisches Bier, ein frisches Gösserbier, kalt.
Und ja, wir haben echt das Glück im Leben, sage ich. Mhm. Ist das gut.
Und ist auch immer so der Zeitpunkt, wo man ein bisschen so über Jugendsünden, so lustige Geschichten, die dem Hans Knaus vielleicht einmal passiert sind, im Rahmen des Skizirkus oder auch vorher.
Vielleicht eine Rauschgeschichte, irgendwas, was dabei passiert ist. Das habe ich noch nicht so oft erzählt.
Es gibt ja auch so die mehr, dass der Bodi Miller da teilweise ja Restfett noch gefahren ist.
Ja, bei denen, das ist wirklich der Einzige, der vor dem Rennen auch Gas gegeben hat. Das habe ich selber dann erlebt, wie ich schon aufgehört habe. Als Co-Kommentator bin ich halt da ab und zu ein bisschen um die Häuser gezogen. Den letzten, den du getroffen hast, vorne rausgehen irgendwo, das war der Bodi Miller. Also das war da wirklich unglaublich. Gell?
Aber hast du da auch eine lustige Geschichte? Hast du auch irgendwo einmal...
Von mir selber?
Ja, von dir selber. Das möchte ich mir jetzt schon wissen.
Ich habe schon einmal mit einer Restfetten, wie man so schön sagt, ein Fissrennen gewonnen.
Oh, echt?
Im Zillertal, ja. Und da hab ich echt nur 2 Stunden geschlafen. Und ich habe mir dann gedacht, bist du deppert, bin ich genial? Und dann habe ich es selber noch einmal probiert und es ist komplett gegangen. Ich weiß nicht, was da los war, aber damals bin ich einfach so dermaßen befreit gefahren. Ich habe eigentlich die Kontrolle verloren, ganz ehrlich gesagt. Und habe das Rennen gewonnen. Und irgendwie habe ich mit meiner Gescheitheit noch gemeint, ja super, das probiere ich jetzt noch mal und beim zweiten Mal ist völlig daneben
gegangen. Ja, es war ja beim Brot im Mittel auch immer so ähnlich, oder? Entweder hat es gewonnen oder er ist ausgeschieden. Also,
ja.
Das war unfassbar.
Ja, Wahnsinn.
Hans, wir sind da im wunderschönen Schladming unterwegs, wir sind extra zu dir hereingekommen, sitzen danke, im Falkensteiner Hotel, haben uns da auf ein gemütliches Bier getroffen.
Es gibt übrigens sogar einen
Hans-Knaus-Raum.
Hans-Knaus-Seminarraum, wir sitzen aber nicht im Hans-Knaus.
Nein, weil der war besetzt.
Ja. Das ist ein gutes Zeichen, dass der besetzt war, also die machen auch Kohle damit, schaut's aus mit dem Raum.
Aber wie ist das, Hans? Schladming, da bist du aufgewachsen, deine ganze Familie ist da. Mhm. Wolltest du in deiner Karriere irgendwann einmal weg oder sagst du, nein, du, die Wurzeln waren da, ich wollte immer in Schladming bleiben?
Nein, ich wollte eigentlich immer da bleiben. Ich habe unfassbar schöne Platzl in der Welt gesehen. Wenn mir das Fernweh ab und zu packt, dann denke ich an Neuseeland. Aber warum? Weil es gleich ausschaut wie daheim.
Das habe ich schon öfter gehört jetzt.
Nein, ja. Es ist lässig da drüben, gell? Aber es ist halt verdammt weit weg. Und es ist so, dass ich eigentlich so unglaublich schöne Platzeln gesehen habe und Erlebnisse gehabt habe, wo ich mir denke, wow, das musst du jetzt merken, so wie in Kanada oder in Amerika, auch lässig. Aber wenn ich alles über den Kamm schaue, sage ich, es gibt nichts Schöneres als wie Österreich, hey? Wir wissen ja das gar nicht. Ein Sozialsystem haben wir, es rennt das Wasser vom Berg runter, das kann ich beim Bacherl trinken, das funktioniert alles. Wir haben ein Sozialsystem, habe ich glaube ich schon gesagt, und es geht uns gut grundsätzlich. Und wenn du fleißig noch dazu bist, dann lebst du einfach herrlich.
Aber auch in Österreich, dass du nicht gesagt hast, du ziehst in eine größere Stadt oder so, dass du nach Salzburg oder nach Wien gegangen wärst, wie viele andere Profisportler. Nein.
Oder in das wunderschöne Linz.
Ja, ich war schon öfter mal in Linz. Ist schon lässig auch. Aber, Linz, wer fällt mir jetzt ein? Ja, bist du gescheit. Da haben wir mehr Einkleidung gehabt und dort haben wir natürlich auch nachher Linz einmal so richtig ausgekostet, mein Kollege, mein Christian und ich, darf ich sagen. Weil wir sind in der Früh beim Licht, werden in ein Taxi eingestiegen und haben nicht mehr gewusst, wo wir gewohnt haben. Aber der Axler hat das sofort herausgehabt. Der hat gesagt, so, Burschen, wir haben heute schon ein paar heimgeführt von der ÖSV und der hat uns ins Hotel gebracht. Also, ja, cool. Linz ist in sehr guter Erinnerung, aber es ist nicht alles hängen geblieben.
Wo war es fort, Linz? Weißt du das noch?
Irgendwo haben sie uns dann gesagt, um 4 Uhr in der Früh war gar nichts mehr los, dann haben sie uns noch irgendwo in eine Kneipe geschliffen.
Ins Vanille.
Ja, genau das
war's. Ja, genau. Ja, ist
Vanille.
Klar.
Gehen, jetzt wo du sagst, jetzt genau sowas.
Legendär.
Mein Gott.
Ja. Hans, du hast jetzt dann nach dem Skisport auch, oder gleich sogar währenddessen noch mit dem Motorsport auch begonnen. Wie ist das, wenn man mit seiner Skikarriere aufhört, wo man sein Leben lang schnell unterwegs war? Braucht man da, weil man sieht jetzt auch gerade bei Marcel Hirscher, der macht ja auch Motorsport, tut ja Motocross fahren. Braucht man da dann nach seiner Karriere auch noch den Adrenalinkick? Kann man da nicht einfach so aufhören?
Nein, du kannst nicht einfach aufhören. Es war bei mir damals, war es zu früh zum Aufhören. Ich war 33. Voll im Saft gestanden und so und einfach ein bisschen ein Klopfer, was Geschwindigkeit betrifft. Und es war so, ein halbes Jahr war das super, daheim sitzen und nichts tun. Gell? Bin mit dem Kinderwagen spazieren gegangen, Kaffee und Kuchen, taugt mir heute noch, aber es war nett. Aber ich habe gespürt, ich muss irgendwas Arges muss ich jetzt tun. Ich bin in die Kraftkammer gegangen, habe trainiert und ich habe mich nachher unglaublich wohl gefühlt. Und dann ist das mit dem Autorennfahren gekommen. Das habe ich gewusst, dass ich anfange, wenn ich aufhöre Skifahren. Ich verstehe den Marcel Hirscher jetzt zu 100%. Der hat sich halt leider jetzt einen Haxen gebrochen. Ja. Mein Gott, das ist halt passiert. Du brauchst also ein bisschen, das ist ein Ausstiegsszenario. Und ich habe damals 3 Jahre lang das intensiv betrieben mit dem Autorennfahren. Und ich kann euch sagen, ich habe beim Skifahren nie so viel Glück oder ja so einen dicken Schutzengel gebraucht wie beim Autorennfahren, weil nach 3 Jahren habe ich einmal bei einem Testunfall mit 260 km/h in der Betonmauer eingeschlagen und bin unverletzt ausgestiegen. Das war dann das Ende, das wissen wenig Leute. Und bis dorthin hin, muss ich echt sagen, war es richtig lässig alles. Das Problem ist, das musst du finanzieren alles dahinter und so. Das ist als irrsinnig narrisch teuer, das ganze Autorennfahren. Und dann habe ich gesehen, ich werde mein Geld nie wieder damit verdienen, da gibt's bessere wie mich. Aber das Gute war, ich bin nach dem Skifahren dorthin gekommen und ich habe immer gesagt, 2 Sachen habe ich nicht, Talent und Angst. Jetzt kannst du das ausrechnen. Ich bin gefahren, wie die gesehen das auf.
Man sagt ja, fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt.
Ja, genau. Und dann bin ich halt gefahren, gell, und dann ist zuerst immer das Talent ausgegangen und dann die Strecken.
Wahnsinn. Du bist ja damals, du bist ja gefahren, Porsche, Lamborghini, also ein Männertraum hast du gelebt,
eigentlich,
oder?
Ja. Jetzt im Nachhinein gesehen, es war völlig richtig, das war der Männertraum. Mit Porsche damals angefangen im ersten Jahr, das ist einfach Qualität von Auto her für einen Rennsport wie gebaut. Und mit Lamborghini sind wir damals die ersten gewesen, die außerhalb von Werk da bei einem 24-Stunden-Rennen ins Spa angetreten sind, aber nach 12 Stunden war das Pizzablech verbogen. Ist leider nichts mehr gegangen.
Das Pizzablech.
Und ja, das war eine scharfe Zeit. Und ich bin heute noch ein bisschen verbunden so mit dem ganzen Sport durch meine Audi-Werbepartnerschaft. Ich bin Audi-Markenbotschafter, bin ich immer wieder mal in schnellen, geilen Autos unterwegs und das ist ein Riesenglück, weil man das einfach taugt.
Steht das nicht manchmal in Konkurrenz, Markenbotschafter für Gösser und für Audi?
Nein, weil man muss einfach beides mit Vernunft betreiben. Ja.
Das schreiben wir uns gleich mal hinter die Ohren.
Was mich jetzt noch interessiert, Hans, wenige haben den Skizirkus so lange verfolgt, vor und dahinter, wie du. Wir haben einmal die Liz Görgel auch zum Frühstück mit Bier gehabt und die Liz hat uns schon ein bisschen auch mit Sorge die Entwicklung des Skisports und vor allem auch des Materials der jungen Skirennläufer erzählt, im Sinne von, ja, früher war alles langsamer, das Material war weniger stark. Wie siehst du das? Wird das immer schneller, immer gefährlicher, auch in Bezug auf Verletzungen? Wie siehst du da die Entwicklung von Anfang deiner Karriere bis heute?
Ja, Liz Görgel hat zu 100% recht gehabt. Also jetzt bin ich echt ewig lang schon dabei und ich bin ja bis jetzt her die ganzen neuen Rennski alles gefahren. Weil ich halt durchs Kamera fahren, das habe ich vor einem Jahr aufgehört, bin ich immer die scharfen Geräte nachgefahren. Und ich kann euch nur sagen, ich kann wirklich sagen, über 3 Jahrzehnte, wie scharf sich das entwickelt hat. Die Präparierung ist so viel besser geworden. Für die Ski her, allein das schon, die letzten 10, 15 Jahre hat sich wieder viel getan, seitdem ich aufgehört habe, das Rennfahren. Und es ist nicht umsonst, dass sie denen reihenweise die ganzen Kreuzbandeln und Haxen anreißen. Das ist völlig gestört, wo wir hintendieren und wir müssen unbedingt bald was tun. Ich habe auch bei der FIS schon was hinterlegt, was Ideen, was ich gehabt habe. Das Problem ist, wir sind ein Saisonsport, wir sind im Winter fahren, Rennen zu anderen unterwegs, jede Firma, jeder schaut nur, dass er besser und schneller wird. Im Zielraum stehen dann 100 Ingenieure, aber es wird jeder dafür bezahlt, dass er schneller und besser wird. Es gibt noch keine Plattform, wo wir sagen, halt einmal, wir brauchen neue Regeln, wir müssen das Ganze alles wieder mal zurück runterholen. Und, entschuldige, das war ich. Und das ist das Narrische. Mein Bruder ist Rennchef verblitzert Nordica, der Bernie. Mein Bruder Franz ist Servicemann bei Fischer. Und wir diskutieren oft. Und ich merke, es ist viel, viel schwieriger, das Ganze einbremsen, wie schneller machen. Es braucht viel mehr Regeln.
Und was könnte man da zum Beispiel machen, jetzt so ganz pragmatisch gesprochen? Was würdest du da ändern?
Man könnte schon, was die Präparierung betrifft, es werden die Ski wahnsinnig plan gefahren. In der Abfahrt ist das vor allem gefährlich. Da habe ich vor allem im Damen-Skirennsport schon Sachen gesehen, wie komplett leichte Verschneider auf hartgriffige Pisten, wenn es kalt ist, wo die auf der Schnierlgraden auf einmal verschneiden und sich wahnsinnig schwer verletzen. Das sind Sachen, wo ich mir denke, na halt, das sollte eigentlich nicht passieren und braucht nicht sein. Und du musst den Athletinnen und Athleten mehr Spielraum geben. Das heißt, die legen den Ski um, der greift sofort, der hält am Eis, da sind keine Rutschphasen mehr drin und wir müssen schauen, dass wieder irgendwo ein bisschen mehr Spielraum reinkommt und der Ski vielleicht ein bisschen mehr rutscht. Und wenn es nur 10% sind.
Was mich jetzt auch noch interessiert, du bist gerade 50 geworden, beim Mann darf man das ja sagen. Ja. Wie ist das nach so einer Profisportkarriere? Rächt sich da jetzt mit 50 schon der Körper ein bisschen? Sagst du, ja, da merke ich schon aus meiner aktiven Zeit noch hin und wieder da ein Wehwehchen? Oder sagst du, hast das eigentlich ganz gut umgedacht, da, dass du deinen Körper ja trotzdem jahrelang extrem gefordert hast?
Ich kann euch nur sagen, gefallen braucht es euch nicht auf dem 50. Ein Dusch hat es gemacht, seitdem ist Kreuz für noch mehr. Und wenn ich eine harte Trainingseinheit habe, merke ich schon, dass ich nicht mehr so schnell regeneriere. Aber grundsätzlich bin ich noch echt, Gott sei Dank, voll fit. Aber die letzten Jahre, ich habe es gemerkt, darum habe ich auch mit dem Kamerafahren aufgehört, die Belastung von einem Rennski und für die wilden Pisten da ist einfach irgendwann zusammengerammt. Und genau das war jetzt die Zeit. Das geht nicht mehr.
Und so eine Kamerafahrt kann man nicht ein bisschen chilliger runterfahren? Geht das nicht?
Also interessiert mich nicht. Ja.
Und was machst du jetzt für einen Sport? Was sagst du, machst du jetzt als Ausgleich nach dem Skifahren, nach dem Motorsport mit 50? Was macht man da jetzt für einen Sport? Gehst du nur noch in Schlamming wandern?
Heute in der Früh war ich schon Eisenbirgen.
Eisenbirgen, okay. Ja,
also im Fitnessstudio bin ich heute gewesen. Ein bisschen durchbewegen, weil was ist schon? Man sitzt viel im Auto oder im Büro oder vor dem Fernseher. Also ich muss im Fitnessstudio so ein, zwei Mal in der Woche ein bisschen trainieren, da taugt es mir vom Rücken her viel besser. Und natürlich, wenn das Wetter passt, bin ich am Mountainbike, am Rennradl, in die Berge unterwegs, das bin ich sehr viel. Und mittlerweile auch ganz gemütlich einmal mit meiner Frau spazieren, das geht. Aha.
Und ein E-Bike auch schon?
Jetzt habe ich gerade eine Medaille-Veranstaltung gehabt, wo wir mit dem E-Tron hingefahren sind zum E-Biken. Und ich sage euch, ich war gefährdet, da bin ich noch wieder der lockere Hund. Ich glaube, ich wurde ein fauler Hund mit dem E-Bike. Aber es ist lässig. Ja, es ist echt verführerisch, weil wo bin ich daheim? Schau in Schlattming. Jetzt schaut es einmal aus, da beim Fenster.
Es geht nur
am Flachen wärst du nicht viel mit dem Radl fahren, weil du musst auftreten. Und das ist halt mit einem E-Bike schon ein Traum. Ja. Also ich werde mich nicht mehr lang da werden.
Mhm. Wie ist das so, du wohnst in Schlattming, haben wir schon gesagt. Ist das auch ein Grund, warum du in Schlabing wohnst, damit die nicht so viel Leute auf der Straße, also da kennt die halt jeder so im Sinne von, man kennt sie wahrscheinlich in Schlabing, oder? Aber wenn du jetzt so in Wien warst, würdest du jetzt ständig irgendwelche Autogramme geben müssen vielleicht, oder?
Wien ist total lässig, da merkst du, dass die den ganzen Winter Zeit haben zum Fernsehen schauen. Aber sie sind voll nett, muss ich wirklich sagen, egal ob Linz oder Wien oder irgendwo in die Stadt.
Aber die erkennt nett. Man schon auf der Straße.
Ja, das ist, muss ich echt sagen, irgendwo schon 99% echt lässig, wenn die die Leute kennen. Rente an. Und du hast echt großteils Vorteile, ab und zu ist ein Nachteil, kein Thema. Und jetzt ist es gerade so, in Schlattming ist es so, dass ich dort, wo ich so gerne auf einen Kaffee gehe, zwei, drei so Gasthäuseln und Kaffeehäuseln, wo ich echt gern verkehre, wo ich froh bin, wenn ich einfach die Einheimischen wieder mal triff. Und dort bin ich einfach der normale, der Hans, weil ich sowieso immer da bin. Mhm. Das ist das Schöne. Aber jetzt ist gerade so richtig die Urlaubszeit und hin und her. Und da ist halt teilweise vielleicht noch nicht ganz so ruhig. Aber ich freue mich, wenn mit Leuten kennen, ist irgendwo eine Bestätigung des Erfolgs.
Und die Leute kennen dich jetzt ja auch aufgrund deiner ORF-Sendung, die jetzt gerade gedreht wird und du bist ja da fleißig dabei. Wie heißt es nochmal?
Österreich vom Feinsten.
Und du hast die große Ehre, in die Fußstapfen vom großen Sepp Wacher zu treten. Ja. Wie geht es dir denn mit diesem Erbe überhaupt?
Ja, das Erbe, das habe ich jetzt, ich habe die letzte Woche eben die erste Folge gedreht und habe erkennen müssen, dass Sepp Wacher einfach, der ist nicht zu ersetzen. Ganz einfach eine Legende am Bildschirm. Und darum sage ich euch, ich kann nur hergehen und meinen eigenen Weg gehen. Und das mache ich jetzt gerade. Aber das ist bei Weitem nicht so einfach, wie ich geglaubt habe. Mhm. Und darum, es ist mit 50 eine neue Herausforderung, die ich gern annehme und mich wahnsinnig stolz macht.
Und wie geht's dir da auch mit der Musik? Du machst ja eine Musiksendung trotzdem, auch mit Volksmusik. Ja. Die würden mir wahrscheinlich jetzt noch eher die Rolling Stones aufdübeln wie eine österreichische Volksmusik.
So ist es. Beim Rolling Stones Konzert bin ich, glaube ich, schon dreimal gewesen.
Ja, wie kommst du dann zurecht mit der Volksmusik? Passt das zusammen?
Ich komme wegen dem super damit zurecht, weil man die erdige, traditionelle Volksmusik hat mir immer voll getaugt. Da, wo ich aufgewachsen bin, auf Almen oben und so, da ist das immer gespielt worden. Ich mag nur nicht das Verschandelte. Und das ist das, was mir taugt bei Österreich vom Feinsten. Haben wir Natur, wir haben Brauchtum, wir haben Kulinarik. Das ist alles das, was ich lebe. Verklammer auf. Das Einzige, was ich nicht beherrsche, ist Musik. Und das bereue ich jetzt noch, dass ich nie was gelernt habe, instrumentenmäßig so. Aber ich habe bei der ersten Sendung jetzt schon gesehen, die Leidenschaft, die wirklich diese Profi-Musikantinnen und Musikanten haben, die ist genau gleich wie im Sport, wie im Skifahren. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Und auf das freue ich mich jetzt schon auf die nächste Sendung wieder, weil alle Leute, mit denen ich dort zu tun gehabt habe, habe ich das Glitzern in die Augen, wo ich spüre, der tut das von einem selber aus.
Mhm. Was meinst du genau mit dem Verschandelten?
Wie soll ich sagen? Ich sage es, wie es ist. Schlager wird in meiner Sendung keiner vorkommen. Und es ist ja oft schon verändert worden. Und ich glaube, in die Sendung, wo ich da komme, mit Österreich vom Feinsten, da ist es wichtig, dass man wirklich dieser erdigen, traditionellen Volksmusik die Bühne bietet, wo keine Mischkulanz drin ist. Und das ist wichtig. Wobei ich nur sage, es gibt dann junge Leute jetzt, die das ein bisschen frecher angehen, das Ganze, die wollen wir mit dabei haben. Die sind gut. Das haben wir auch jetzt bei der ersten Sendung schon wen dabei. Da haben wir drei junge Burschen dabei, die wirklich gescheit Gas gegeben haben dort auch. Ein bisschen moderner schon. Wo ich sage, auch gewaltig fürs jüngere Publikum. Und ja.
Ist das auch eine Herausforderung für dich jetzt, für den ORF auch das jüngere Publikum vor den Schirm zu ziehen? Weil das ist ja generell ein Fernsehproblem, dass viele Jüngere nicht mehr Fernsehen oder nicht mehr die klassischen analogen Fernsehen haben, sondern halt alles nur noch digitales Fernsehen ist mit Netflix und Co. Mhm. Ist das für dich auch ein Ziel, da ein jüngeres Publikum vor den Schirm zu ziehen?
Lässig war schon. Da geht mir voll, wenn ich sage, wir können den Altersschnitt noch einmal um 10 Jahre runterreißen, gleich wie beim Skirennfahren. Da haben wir schon Untersuchungen, wo ich sage, eigentlich oft einmal interessant, dass so eine Zielgruppe von 19 aufwärts bis 40 gewisse Rennen wieder richtig viel davon schauen.
Ja, und da hinkommen,
begehrt
als Location.
Also das ist nicht so, dass das nur Ü40 schauen. Überhaupt nicht. Und das ist schon lässig. Es ist nur so, die Masse der Jungen geht halt mit dem Handy spazieren. Und die schauen sich halt am Abend an oder tagsüber, was sie wollen. Aber was heute im Fernsehen läuft, tagsüber und so, das ist nachher schon oft einmal, was schauen die Eltern vielleicht und hin und her, ob sie ein bisschen in Kontakt kommen damit. Aber ich würde sagen, die Einschaltquoten sind gewaltig, die sind gut. Nach wie vor im Skirennsport, gleich wie hoffentlich nachher in meiner Sendung.
Ja, Nachtslalom Schladming ist ja eigentlich immer durch die Bank das erfolgreichste TV-Format im Jahr, glaube ich, oder?
Ja, das ist immer bei den Top 3 dabei irgendwo. Ja. Da ist Kitzbühel, da ist Schladming, da sind einfach die Großereignisse, die gewaltig angenommen werden. Das ist schon ein Traum. Ja.
Hast du da, das würde mich auch noch interessieren, weil du hast ja so einen wunderbaren Dialekt, den du erlebst und weiterhin sprichst, da im Fernsehen immer. Ja. Es war ja gar nicht authentisch, dich jetzt Hochdeutsch reden zu hören. War das am Anfang irgendwie
nee,
so?
Nee, ich könnte das wirklich nicht machen. Der Bock hat es nicht. Ich darf irgendwas anderes. Ich sage euch, wie es ist. Aber wenn ich nicht so sein darf, wie ich bin.
Aber hast du da irgendwie so eine Sprachausbildung gekriegt am Beginn deiner Fernsehkarriere?
Nein, ich war definitiv am Anfang zu sehr im Dialekt, weil so wie wir drei da jetzt so reden, bin ich eigentlich nicht voll in meinem Dialekt, gell? Weil bei uns in Schladming ist es ja schon wieder so, dass im Tal herunten die von oben vom Berg oben, wo ich her bin, die schon wieder schon nicht verstehen. und da muss ich schon sagen, ein bisschen einen gepflegteren Dialekt habe ich mir einfach über die Jahre angeeignet, gell?
Sehr klar. So. Was uns am Ende noch interessiert, sind immer so ein bisschen Rituale. Hat der Hans Knaus was, wo er sagt, das mache ich jeden Tag? Wir haben viel gehört, die in der Früh einen Kaffee brauchen oder einen Tee trinken. Machst du Yoga? Machst du irgendwas, wo du sagst, das hat mich über die Jahre immer wieder auch geerdet, immer wieder zu mir gebracht?
Nein.
Mal ein Gösser am Abend, das passt.
Kommt, wie es kommt.
Also dem Sieg in Kitzbühel hast du jetzt irgendwas Spezielles gemacht?
Nein, das Einzige, was schon nach wie vor, was ein bisschen blieb ist für den Skifahren, ich meine, im Sommer ziehe ich jetzt keinen Skischuh an, aber wenn ich einen Skischuh anziehe, dann ist immer der Rechte zuerst gewesen. Aber das hat irgendwie mit dem Kreuzweh, glaube ich, haben wir irgendwann so angefangen. Das ist eigentlich so das Einzige, wo ich ein ungutes Gefühl hätte, wenn ich jetzt den linken Schuh zuerst anziehe.
Ist das bei den Schlappfahren oder so?
Oder nein, da ist mir voll wurscht, aber... Das ist beim Skischuhanziehen das Einzige gewesen, wo ich mir noch an denken darf, halt, heute musst du aufpassen, weil heute hättest du den linken vorher anzogen, aber das tue ich gar nicht, ich ziehe den rechten vorher an. Aber ansonsten bin ich einer, der sich über so Sachen überhaupt keine Gedanken macht. Nein, gehe einfach so, lebe in den Tag rein eigentlich.
Schön. Abschließend beim Frühstück mit Bier haben wir noch mal einen kurzen Wordrap, kurze Fragen, kurze Antworten.
Ja, das ist aber das Tache noch. Ja.
Bier Wordrap.
Was wäre ein Hans Knaus, wenn er kein Skifahrer geworden wäre, also ganz am Anfang von deiner Karriere?
Schmied Schlosser? Ja. Das hat mir gedacht. Da ist mein Vater mit mir hingegangen. Da haben wir gesagt, du, wie schaut's aus? Nehmen wir jetzt den Buben, da sind Lerner. Und der hat damals gesagt, ja, kann er schon anfangen. Ich habe aber gleich gesagt, ja, wie schaut's aus? Ich darf aber im Winter gern Skifahren. Und der hat gesagt, na, das kannst du vergessen. Das geht nicht. Und also ist der Job schon gefallen dann. Und da bin ich halt Skifahrer geworden.
Und war das ein Hobby für dich, was du sagst, hey, jetzt möchte ich mal was?
Nein, das musst du auch gescheit betreiben, aber ich habe schon bei meinen alten Motorradeln oft einmal herumgeschraubt, aber irgendwann bin ich draufgekommen, alles, was ich angeschraubt habe, ist irgendwann davon geschraubt.
Was hat der Hans Knaus, der schon sehr viel erreicht hat, noch für einen Traum?
Ich habe schon Träume im Kopf. Es hat eher mit natürlich Gesundheit und mit Menschlichkeit zu tun, mit der Familie zu tun. Ich habe schon Träume, wo ich ungefähr sein will in 10 Jahren. Und ich kann nur sagen, es sollte alles noch entspannter sein, wie es jetzt eigentlich schon ist. Und
auf der Sonnenbank, auf der Alm.
Ja, es ist, da hast du jetzt völlig recht, ja. Irgendwo schon ein Traum, dass an irgendwo noch mal so ein Zufluchtsort hat. Meine Frau redet da eher irgendwo von Meer und ich sage, bei Almhütten waren wir lieber.
Ich verstehe es. Vielleicht der Almhütten mit einem See.
Ja, das war natürlich ein Traum. Ja,
das war die Kombination.
Okay, das war's.
Das würde ich einem jungen Skifahrer oder einer jungen Skifahrerin mitgeben.
Betreib's mit Leidenschaft. Denk an schlechten Tagen, an die lustigen Sachen, was du erlebt hast, bis jetzt schon.
Und abschließend, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
Mit euch zwei Wahnsinnigen, weil das war jetzt echt lässig. Die Stunde ist vergangen wie im Flug. Also wir werden das irgendwann wieder machen.
Okay? Unbedingt.
So schaut's aus.
Mit einem kurzen Gösser Bier, ich freue mich.
Danke, Hans. Meine Herren, danke fürs Zuhören.
Alles Gute mit deiner Sendung,
meine Herren.
Und sehen uns am 31. Oktober. Oder wann ist es genau
am? Am 13. Oktober, ORF 2, 20.15 Uhr, Hauptstadtverpflichtung. Bitte
jawohl, nicht fortgehen. Wir stehen im Stadtzelt.
Danke, Hans.
Alles Gute, für dich.
Servus.
Frühstück mit Bier.